Dann gehen wir noch weiter zu Kapitel 27. An jenem Tag wird der Herr mit seinem Schwert, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, welches im Meer ist. Da müssen wir drei Viecher unterscheiden. Im Hebräischen durch die Verszeilen schön abgesetzt. Die flüchtige Schlange, die gewundene Schlange und das Ungeheuer im Meer. Die flüchtige Schlange bezeichnet hier offensichtlich Assyrien. Das Reich Assyrien, das Kerngebiet war im heutigen Nordirak, da wo die Städte Assur, Ninive sind. Und eben der Tigris, der durch Assyrien fließt, das ist der bekannte schnell fließende Tigris, die flüchtige Schlange. Aber dann die gewundene Schlange weist hin auf Babylonien, das Reich im heutigen Südirak, in der Region vom Euphrat. Und der Euphrat ist gekennzeichnet durch das besonders gewunden sein. Das ist die gewundene Schlange, der gewundene Euphrat. Und dann haben wir das Ungeheuer im Meer. Jam wird zum Beispiel in Jesaja 19, Vers 5 verwendet für den Nil. Für den breiten, großen Fluss Nil. Und das weist hin eben auf Ägypten. Das sind die drei großen Reiche des Nahen Ostens, die eine besondere Rolle in Verbindung mit der Geschichte Israels gespielt haben, in der Vergangenheit und noch spielen werden. Ja, also die werden da verglichen mit Ungeheuern. Der Leviathan wird ja beschrieben, nicht bildlich, sondern wörtlich, in Hiob 41. Ich habe ja hier die Stelle hingeschrieben. Hiob 41,1, da wird der Leviathan beschrieben. Wörtlich heißt Leviathan der Gewundene. Leider gibt es Bibelübersetzungen, die haben dort übersetzt mit Krokodil. Aber der Leviathan, wie er dort beschrieben wird, ist ein Tier, das mit dem niemand kämpfen kann. Das Krokodil wurde auch im Altertum gejagt. Schon damals hatte man Hunger nach dem Leder der Krokodile. Aber mit Leviathan kann niemand kämpfen. Die Beschreibung in Hiob 41, die passt einfach wunderbar auf einen Wassersaurier in der Art eines Tylosaurus aus der Familie der Masosaurier. Das ist ein Saurier. Also die Fossilien, die legen ein korrektes Zeugnis ab über Lebewesen, die es gegeben hat, aber nicht in prähistorischer Zeit, sondern in der Zeit, in der es auch Menschen gab. Und die sind in der Folge der Sintflut, sind die nach der Sintflut nach und nach ausgestorben. Aber in Hiob 41, das war in den ersten Jahrhunderten nach der Sintflut, da gab es den Leviathan noch. Und auch den Behemoth. Behemoth wird in manchen Übersetzungen wiedergegeben mit Nilpferd. Das ist unmöglich, denn es heißt vom Behemoth, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Ja, man muss halt nochmals in den Zoo gehen und mal das Schwänzchen anschauen vom Nilpferd. Die Idee kam so. Im 19. Jahrhundert kannte man die Fossilien von Sauriern noch nicht so wie wir heute. Und dann haben sich gewisse Leute gefragt, ja, Behemoth, das ist Hebräisch, Behema heißt das Vieh, Behemoth ist die Mehrzahl. Also das ist eigentlich, dem sagt man in der Grammatik, ein Pluralis Extensionis, ein Plural der Ausdehnung, der Größe. Also Behemoth heißt das Riesenviech, auf gut Deutsch, ja. Und dann hat man sich gedacht, ja, vielleicht hängt er zusammen mit dem altägyptischen Wort Pehemu, Wasserochse. Aber es passt überhaupt nicht. Nein, das ist ein Saurier, wie er beschrieben wird dort, dass sein Schwanz biegt gleich einer Zeder, so in der Art von einem Diplodocus oder Brachiosaurus. Wenn man nicht weiß, was es ist, muss man die kleinen Kinder fragen, die können das schon alles erklären. Morgen kann man die Sonntagsschüler fragen. Ja, also, aber diese Ungeheuer werden da verwendet für diese großen Reiche. Und nun muss man nicht vergessen, in Offenbarung 12, wir haben heute auch gelesen, Kapitel 20, wird der Satan beschrieben als die alte Schlange, der Drache. Und Satan sagt ja in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4, ich habe die Stelle hier auch aufgeführt, ja, Lukas 4, 5 bis 6, sagt er zu dem Herrn Jesus, er soll ihn anbeten, dann würde er ihm Macht geben über die Reiche dieser Welt, denn mir sind sie gegeben. Also diese Stelle macht klar, dass der Satan ist der Fürst dieser Welt in der heutigen Zeit. Und in Epheser 6, Vers 10 wird gesagt von seinen Engeln, seien die Weltbeherrscher. Die Kosmokratoren. Aber, das ist eben nur für eine Zeit, aber hinter den Großmächten, die sich auch gegen Gottes Gerechtigkeit erheben, da steckt der Satan. Und darum werden diese Reiche hier mit Leviathan verglichen. Eben in ihrem Charakter von wilden, nicht zu bändigenden Bestien. Aber hier wird nun das Gericht ausgesprochen. An jenem Tag wird Gott selber mit seinem Schwert heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, die gewundene Schlange und das Ungeheuer töten im Meer. Und mehr davon nach der Pause. Wir sind stehen geblieben bei Jesaja 27, 1 bis 3. Jetzt kommen die Verse, Jesaja 27, 1. Und jetzt kommen die Verse 2 bis 4. Da wird Israel als Gottes Weinberg beschrieben. Ein Bild, das immer wieder für Israel verwendet wird im Alten Testament, zum Beispiel in dem Lied, das wir bereits kennen, aus Jesaja 5. Dann in Psalm 80, Vers 9, wird Israel bezeichnet als Weinstock, den Gott aus Ägypten erworben hat, um dann im Land Kanaan zu pflanzen. Und nun wird hier in diesen Versen erklärt, wie Gott sich eben um diesen Weinberg Israels bemüht. Und Israels Feinde, die sollten mit Gott Frieden schließen. Im messianischen Reich, das ist das tausendjährige Reich, da wird dieser Weinstock einmal aufblühen. An jenem Tag wird man singen, ein Weinberg feurigen Weines besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, dass nichts ihn heimsuche, behüte ich ihn Nacht und Tag. Grimm habe ich nicht. Oh, hätte ich Dornen und Disteln vor mir, im Kriege würde ich auf sie losschreiten, sie verbrennen allzumal. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden machen mit mir. Also Gott steht zu diesem Weinberg Israels. Wer diesen Weinberg beschädigen will, der bekommt es mit Gott zu tun. Und da bleibt nur noch übrig, dass die Völker eben mit Gott Frieden schließen. Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema aus dem Neuen Testament vor uns. Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und hier wird schon alttestamentlich erklärt, oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir. Ja, das wären die Verse 2 bis 5. Und jetzt folgen 7 bis 13. Die kann man so zusammenfassen. Gott musste Israel nach Maßen züchtigen für seine Sünde. Es gab eine zeitweise Verstoßung Israels, eine zeitweise Beiseitesetzung Israels. Aber eben im Neuen Testament, in Römer 9 bis 11, wird erklärt, dass diese Beiseitesetzung nicht definitiv ist. Gott hat Israel nicht definitiv verworfen, sondern nur für eine Zeit nach der Verwerfung des Messias auf die Seite gestellt. Jerusalem musste so zu einer heruntergekommenen Stadt werden. Dies alles aber wird dazu führen, dass es in der Endzeit eine Wiederherstellung geben wird. Aller Götzendienst wird abgeschafft werden. Gott wird den Weizen von der Spreu trennen. Das heißt, die Juden, die wirklich umkehren, das ist der Weizen, der gesammelt wird, und die anderen kommen unter das Gericht, so wie man Spreu dann verbrennt. Juden werden aus Ägypten und Irak heimkehren, was sich ja im 20. Jahrhundert dramatisch erfüllt hat, wie wir bereits gesehen haben bei der Handlung von Jesaja 11,11. Der Überrest aus diesen Ländern wird schließlich den Herrn auf dem Tempelberg anbeten. Also im Wissen um die Bedeutung wollen wir diese Verse noch zusammen lesen. Vers 6. In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Hat er es geschlagen, wie er seinen Schläger schlug? Oder ist es ermordet worden, wie er die Ermordeten jenes ermordete? Mit Maßen. Als du es verstießest, hast du mit ihm gerechnet. Also das Gericht Gottes war an ganz bestimmtes Maß gebunden. Er scheuchte es hinweg mit seinem heftigen Hauche am Tag des Ostwindes. Das ist ein Bild des Gerichtes, weil der Ostwind sehr heiß und trocken ist. Alles austrocknet. Deshalb wird dadurch gesühnt werden die Ungerechtigkeit Jakobs. Und dies ist die ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde. Wenn es alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalkstein machen wird und Aschrim, eine kananitische Götterfigur, Aschrim und Sonnensäulen sich nicht mehr erheben. Denn die feste Stadt ist einsam, eine preisgegebene und verlassene Wohnstätte wie die Steppe. Da selbst weiden Kälber und da selbst lagern sie und fressen ihre Zweige ab. Wenn ihre Reiser dürre geworden sind, werden sie abgebrochen. Frauen kommen und zünden sie an, denn es ist kein verständiges Volk. Darum erbarmt sich's seiner nicht, der es gemacht und der es gebildet hat, erweist ihm keine Gnade. Hier wird beschrieben, wie eben Jerusalem eine lange Zeit eine preisgegebene, verlassene Wohnstätte sein wird. Und das war genauso in den vergangenen Jahrhunderten, wurde Jerusalem eine heruntergekommene Stadt ohne Bedeutung im Nahen Osten. Und auch die Muslime, die haben sich kaum um diese Stadt geschert. Interessant wurde sie erst in unserer Zeit. Aber es ist genau so, wie das hier beschrieben wird, denn die feste Stadt ist einsam, eine preisgegebene und verlassene Wohnstätte, wie die Steppe. Dann Vers 12, und es wird geschehen, an jenem Tag, wieder, das ist die Endzeitepoche, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer zu dem anderen, ihr Kinder Israel. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Lande Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Ja, wir haben gesehen, wie die Juden aus Assyrien, aus Nordirak und auch Südirak, sind die im 20. Jahrhundert nach Israel überführt worden und auch die ägyptischen Juden, etwa 80.000 waren es noch im 20. Jahrhundert, die sind praktisch alle ausgewandert aus Ägypten und zu Zehntausenden nach Israel gekommen. Das sind diese Verlorenen im Land Assyrien, die Vertriebenen im Land Ägypten. Und was noch bevorsteht, ist dann, sie werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Wir müssen ja immer daran denken, wir stehen in der Endzeit, in einem fortgeschrittenen Stadium, und da sehen wir Dinge, die sind bereits geschehen, und es sind andere, die stehen noch vor der Tür. Ja? Im tausendjährigen Reich kann man dann alles rückblickend vollständig sehen, und wir sind so in der Übergangszeit, wir sehen, was bereits geschehen ist, und wir dürfen auch wissen, was noch kommen wird. Jetzt kommen wir zu Kapitel 28. Hier beginnt jetzt ein neuer Teil. Wir haben also gesehen, Kapitel 24 bis 27, das war so die Abrundung der Prophetie über die Nationen. Und nun, ein neuer Teil beginnt mit Kapitel 28 bis 35. Es geht hier grundsätzlich um Israel in der großen Drangsalszeit. In den ersten vier Versen wird Gottes Gericht über die dem Alkohol ergebenen 10 Stämme berichtet. Die Assyrer kamen ja und haben im Jahr 722 vor Christus, also eigentlich in der Epoche Jesajas, das 10-Stämme-Reich zusammengeschlagen und die Israeliten, die 10 Stämme, deportiert nach Assyrien in den heutigen Nordirak. Das wird hier noch bevor es geschah, prophetisch angekündigt. Wehe der stolzen Krone, der trunkenen oder betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales, der vom Wein überwältigten. Man muss bedenken, die Hauptstadt der 10 Stämme, Samaria, lag auf einem Hügel. Und so wird hier diese Stadt beschrieben als die Pracht auf dem Haupte des fetten Tales. Das fette Tal ist das Tal bei Samaria. Und da haben wir den Namen Ephraim. Ephraim ist im Alten Testament oft die Bezeichnung für die 10 Stämme. Obwohl Ephraim war einer der Stämme, aber das war der führende Stamm der 10 Stämme. Der erste König über die 10 Stämme war Jerobeam, der erste, und der kam aus dem Stamm Ephraim. Und so ist also im Alten Testament oft einfach Ephraim der Name für die 10 Stämme, genauso wie Juda der Name ist für die Stämme Juda und Benjamin, weil die Könige eben ständig aus dem Stamm Juda kamen. Vers 2: Siehe, der Herr hat einen starken und mächtigen, gleich einem Hagelwetter, einem verderbenden Sturmwind, wie ein Wetter gewaltiger, überflutender Wasser, reißt er zu Boden mit Macht. Mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der trunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales. Ergeht es wie dessen Frühfeige vor der Obsternte. Kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, so verschlingt er sie. Hier wird Assyrien mit einem verderbenden Sturmwind, einem Hagelwetter verglichen. Assyrien wird genannt ein starker, mächtiger. Und weiter wird Assyrien genannt überflutende Wasser, die zu Boden reißen mit Macht. Das ist sehr wichtig für das Weitere, wo wir sehen werden, dass Assyrien immer wieder mit mächtigem Wasser, das überströmt und überflutet, verglichen wird. Also diese Verse haben sich erfüllt, bereits 722 vor Christus. Und dann steht in Vers 5, an jenem Tag wird der Herr der Heerscharen dem Überrest seines Volkes zur prächtigen Krone und zum herrlichen Kranz sein. Und zum Geiste des Rechts, dem, der zu Gericht sitzt. Und zur Heldenkraft denen, welche den Streit zurückdrängen ans Tor. Jetzt kommt wieder dieser typische Ausdruck, an jenem Tag. Da springt der Prophet in die Endzeit und sieht den Überrest seines Volkes. Das ist also diese Gruppe aus Israel, die in der Endzeit sich bekehren wird. Nach der Entrückung, die 144.000 und dann der Drittel, der in der Drangsalszeit im Land zum Glauben kommen wird. Warum werden die plötzlich hier erwähnt? Nun, vorhin wurde ja Samaria, diese gottlose Stadt, beschrieben als, Vers 1, wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims und der welken Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales. Also diese Stadt Samaria, die ihre eigene Herrlichkeit gesucht hat und dann eben wurde wie eine verblühte Blume, die steht da im Kontrast zu dem Überrest, der seine Herrlichkeit bekommen wird, nicht durch eigene Kraft, sondern der Herr wird für sie eine prächtige Krone sein. Das ist also der Gegensatz zwischen dem abgefallenen Volk Israel, der 10 Stämme, und dann in der Zukunft dem treuen Überrest, der in der Not umkehren wird. Und seine ganze Ehre und Herrlichkeit, das ist der Herr selbst. Nun kommen wir zu Vers 7. Und auch diese wanken vom Weine und taumeln von starkem Getränk. Priester und Prophet wanken von starkem Getränk, sind übermannt von Weine, taumeln von starkem Getränk. Sie wanken beim Gesicht, schwanken beim Recht sprechen. Denn alle Tische sind voll unflätigen Gespeis, dass kein Platz mehr ist. Nicht wahr? Jetzt wird wieder über andere Besoffene gesprochen. Die betrunkenen Ephraims, der 10 Stämme hatten wir schon in Versen 1 bis 4. Und jetzt wird hier gesagt, und auch diese wanken. Dieses auch bezieht sich nun auf das Südreich, Juda und Benjamin. Die waren auch nicht besser als die 10 Stämme. Und da finden wir Priester und Propheten, die dem Alkohol ergeben sind. Da wird erklärt, wie auch das Südreich Juda war eben auch abgefallen. Und auch da hatten viele ein riesiges Alkoholproblem. Aber nicht nur das Volk im Allgemeinen, sondern solche, die Verantwortung hatten in geistlicher Hinsicht. Priester und Propheten. Vers 9. Wen soll er Erkenntnis lehren? Und wem die Botschaft verständlich machen? Also wenn nicht mal die Führer fähig sind, auf Gottes Wort zu hören, die sind leben selber in der Sünde. Wem soll die Erkenntnis Gottes gelehrt werden? Den von der Milch Entwöhnten, den von den Brüsten Entfernten, also den kleinen Babys. Und dann steht, denn es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig. Hier wird gezeigt, äußerlich war da schon Religion da. Aber eine Religion ohne lebendige Beziehung zum Herrn. Schon ein bisschen Gebote da, Gebote da, aber alles äußerliche Gesetzeserfüllung. Und das wird hier im Hebräischen sehr lebendig beschrieben. Ich lese das mal kurz vor, wie das hier tönt. Vers 10. Also da, wo es heißt, denn es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig. Hebräisch, kitzav latzav, zav latzav, kav lakav, kav lakav. Ze'ersham, ze'ersham. Ein bisschen schneller. Kitzav latzav, zav latzav, kav lakav, kav lakav. Ze'ersham, ze'ersham. Also, das macht so richtig, dass fast dieses Lallen der betrunkenen Propheten und Priester nach. Übrigens, da wurde ja nur die Frage gestellt, wem soll man Erkenntnis lehren, wenn es die Führer im Volk Gottes gar nicht hören, das Wort Gottes. Ja, soll man den von der Milch entwöhnten, den von der Brust entfernten? Was ist die Antwort? Natürlich soll man das denen. Nur die können es dann noch nicht anderen lehren. Aber es ist sehr schön zu sehen in 2. Timotheus 3, Vers 15, da sagt doch der Apostel Paulus zu Timotheus, ich lese schon Vers 14, 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Kind, griechisch hier, Präphos, bezeichnet den Säugling. Also, weil du von Säuglingsalter an die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben in Christus Jesus. Und in 2. Timotheus 1, Vers 5 wird eben erklärt, dass schon seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike, das waren tiefgläubige Frauen im Judentum. Und die hatten den kleinen Timotheus eben schon von Säuglingsalter an im Wort Gottes unterwiesen. Und so konnte er dann später, als der Apostel Paulus auf seiner ersten Missionsreise durch die südgalatische Landschaft ging, da kam er zum Glauben an den Messias. Und natürlich auch seine Mutter und Großmutter. Aber das waren eben schon Gläubige im Judentum und dann wurden sie bekannt gemacht mit dem Evangelium. Und so auch Timotheus, und er ist dann wirklich auch zum Glauben an den Messias Jesus gekommen. Aber schön, eben hier zu sehen, vom Säuglingsalter an. Und darum ist es wichtig, dass eben Mütter sich da nicht irgendwie abhalten lassen, ja, die sind doch zu klein, was bringt das, wenn du da den biblische Geschichten erzählst, die können das sowieso noch nicht verstehen. Nein, die können von ganz klein an schon sehr viel aufnehmen und da soll man das eben nicht verpassen. Übrigens, Mose, der durfte ja bei seiner Mutter sein, nur solange er gestillt wurde. Gut, man kann das ein bisschen verlängern, ja? Ja, wenn man weiß, wie geht das, ja? Und da kann man 3 Jahre und wenn es sein muss, noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, das war die Zeit, in der Mose eben mit dem Wort Gottes in Berührung kam. Und danach wurde er an den Hof des Pharao gebracht. Aber mit 40 kam das alles wieder hervor. Mit 40, sagt Hebräer 11, war es dann so weit, dass Moses durch Glauben sich weigerte, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Lieber wählend mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Das ging auf. Also das lohnt sich nur schon, diese Zeit des Stillens. Da werden Grundlagen gelegt, die plötzlich später zur Bekehrung führen können. Ja, das war nur ein kleiner Exkurs zu dieser Frage. Und jetzt haben wir das gehört, das Zavlazav, Kavlakav, Zavlazav, Kavlakav. Und jetzt Vers 11. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten. Und dies die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Was wird hier verheißen? Also, Gott wird einmal durch fremde Sprachen zum Volk Israel sprechen. Eben, sie waren ja nicht bereit, auf das Wort Gottes zu hören. Und ein bisschen äußere Religion, natürlich, Dargebot und Dargebot, das schon. Aber so richtig eben gemäß dem Motto, Zavlazav, Kavlakav. Und jetzt wird dieses Lautmalerische wird hier noch in einem anderen Sinn verwendet. Das klingt ja so ein bisschen wie eine Fremdsprache. Ja, wie war das, als wir Kinder waren und fremde Sprachen hörten? Wie hörte sich das an? So ähnlich wie schon früher die Griechen. Die haben da andere Völker gehört mit ihren Sprachen und die haben gedacht, diese unkultivierten Völker rund um sie herum, die haben gar keine richtigen Sprachen. Und darum haben sie Barbaren genannt. Barbaros auf Griechisch. Und das ist lautmalerisch für Barbar, 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 Barbar. Die sprechen nur so Barbar, Barbar, Barbar. Man war nicht mal überzeugt, ob die eine Sprache haben. Ja, und darum eine fremde Sprache nennt man dann so eine stammelnde Lippen, so ganz ähnlich, Kavlakav, Zavlazav, Kavlakav, Zavlazav. Und Gott sagt, ja, ich werde einmal zum Volk Israel durch fremde Sprachen reden, um ihnen nochmals eine ganz besondere Chance zu geben, um auf mich zu hören. Aber schon wird gesagt, an Vers 12 am Schluss, auch das wird es nicht bringen. Aber sie wollten nicht hören. Und so wird ihnen das Wort des Herrn sein. Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift. Also, ihr wisst jetzt, wie das auf Hebräisch heißt, ja? Zavlazav, Kavlakav, Zavlazav, Kavlakav. Hier ein wenig, da ein wenig, auf dass sie hingehen und rücklings fallen und zerschmettert werden und verstrickt und gefangen werden. Also Gott wird zwar noch einmal eine besondere Chance geben, indem er durch fremde Sprachen zu Israel reden wird, durch ein ganz spezielles Zeugnis, aber leider werden sie dann auch nicht hören. Und danach kommt die Katastrophe über Israel. Sie werden rücklings fallen, zerschmettert werden, verstrickt und gefangen werden. Im Neuen Testament, der Apostel Paulus nimmt das wieder auf in 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, Vers 21. Er zitiert da aus der Tora. Im weiteren Sinn, im engeren Sinn bedeutet Tora Gesetz, die fünf Bücher Mose, im weiteren Sinn das Alte Testament. Und so wird hier gesagt, 14,21, es steht in dem Gesetz geschrieben. Jetzt wird zitiert aus Jesaja 28. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat hier aus Jesaja 28, 11, 12. Jetzt legt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist das aus und erklärt, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Hier wird erklärt, das ist eine Prophetie, dass Gott einmal durch Sprachenreden, durch das Wunder der Sprachenrede zu Israel reden wird, um ihnen noch einmal eine ganz besondere Chance zu geben, um als Nation umzukehren. Und das hat sich erfüllt am Pfingsttag. Die Masse hatte bereits den Messias verworfen, er wurde gekreuzigt, aber am dritten Tag stand er auf. Er ist seinen Nachfolgern erschienen in diesen 40 Tagen. Die haben den Auftrag bekommen, die frohe Botschaft zu verkündigen in Jerusalem, dann in Judäa, dann aber darüber hinaus in Samaria und schließlich bis ans Ende der Welt. Aber zuerst zu Israel, Jerusalem, Judäa. Und dann ist der Herr nach 40 Tagen in den Himmel gegangen. 10 Tage später war Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und dann geschah das Wunder von Apostelgeschichte 2. Die Jünger begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Und das war fiel genau zusammen mit Shavuot, mit einem der drei großen Tempelfeste, wo alle Juden im Land nach Jerusalem kommen mussten. Nämlich Pessach, Passafest, Shavuot im Juni, das Pfingstfest, und bei Sukkot im Herbst, das Laubhüttenfest. Da mussten alle kommen, das war obligatorisch für die Männer. Frauen nicht obligatorisch, weil mit den Kindern ist es manchmal schwierig, wie heute. Aber die mussten alle kommen. Und es war so, das meistbesuchte Fest war das Pfingstfest, Shavuot. Und weil da kamen viele Juden aus dem Ausland, sogar von Rom her kamen sie, ganz Nordafrika, die Juden in der Diaspora. Und sie kamen aus dem Zweistromland, aus Mesopotamien, aus Persien, kamen die aus Medien, kamen die nach Jerusalem und sogar aus Arabien. Und das heißt also, Pfingsten war eben sehr ideal. Das war die Zeit, wo man am besten auch auf dem Mittelmeer reisen konnte. Da kamen also nicht nur aus dem ganzen Land die Juden, sondern auch unzählig aus dem Ausland. Und dann geschah das Wunder mit den Sprachen. Die Jünger konnten plötzlich fremde Sprachen sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Aber das war nicht so. Das ging einfach irgendwie so passiv durch sie hindurch. Der Apostel Paulus erklärt nämlich in 1. Korinther 14 genau, wie das geht. Er sagt, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Mein Geist. Also der Sprachenredende ist der Aktive. Der Geist ist ja der Teil des Menschen, der bewusst verstehen kann, wie Psalm 77 sagt. Und so konnten die sprechen und da waren diese Auslandjuden, die waren überwältigt. Wie hören wir sie, die großen Taten Gottes reden in unseren Sprachen und die sagen sogar in unseren Dialekten. Mundart. Das ist ja immer besonders eindrücklich, nicht wahr? Wenn jemand, sagen wir aus Deutschland in die Schweiz kommt und da wohnt und dann versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen, das geht meistens nicht ganz. Ja? Aber es gibt Leute, die kriegen das hin, akzentfrei zu sprechen. Ich kenne auch eine Engländerin, die spricht wie wenn sie hier geboren wäre. Das ist ganz ungewöhnlich, wenn jemand sogar den Klang des Dialektes hinkriegt. Ja? Und das haben die Jünger gekonnt. Also sogar die klangliche, korrekte Aussprache hat der Heilige Geist ihnen gegeben. Denn es wird ausdrücklich gesagt in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Und so waren die überwältigt durch dieses Wunder der Sprachen. Inlandjuden, die haben das nicht so gut verstanden. Die haben dann gespottet, ja, die sind voll süßen Weines. Und Petrus sagt, es ist 9 Uhr morgens. Es war nämlich gerade die Zeit, als die Tempeltüren aufgingen. Da gingen alle Leute zum Tempel. Und die wurden von dem Pfingstwunder überrascht. Also das Timing war absolut perfekt. Da gingen die Türen auf, das erste Opfer, das Morgenbrandopfer, wurde aufgelegt auf dem Altar. Und da geschah das. Und es war nämlich im Judentum so, es war verboten, zu trinken und zu essen, bevor man das Morgenbrandopfer Gott dargebracht hat. Also sogar nicht bis 9 Uhr, sondern mit der Sicherheitsmarge ab 10 Uhr durfte man Frühstück essen. Also das Tagesprogramm ging ein bisschen anders. Ja? Man ging zur Arbeit am Morgen und dann um 10 Uhr war Frühstück. Ja, das war einfach so in Israel. Und darum sagt Petrus, es ist 9 Uhr morgens. Wie sagt ihr, die hätten schon Wein getrunken? Das macht kein Jude. Die waren alle voll nüchtern. Und 3000 sind dann zum Glauben gekommen, auf die Predigt von Petrus hin. Aber das war nur ein kleiner Überrest. Wenn man denkt, in Jerusalem waren vielleicht etwa 2,7 Millionen oder 3 Millionen beim Tempelfest. Es war nur ein kleiner Überrest, der umgekehrt war. Aber es war angekündigt, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und jetzt erklärt der Apostel Paulus, die Gabe der Sprachenrede ist also speziell gegeben von Gott für Ungläubige. Ja, und zwar, müsste man aus dem Zusammenhang jetzt noch betonen, speziell für die ungläubigen Juden. Denn er sagt zu diesem Volk, diesem ungehorsamen Volk, also ganz speziell als Zeugnis für das ungläubige Israel. Und das sollte den Juden klar machen, jetzt wird Gott übrigens nicht mehr nur durch eine Sprache, Hebräisch, zu einem Volk, Israel, reden, sondern in vielen Sprachen zu allen Völkern der Welt. Also das war ein Zeichen für die Ungläubigen. Das sollte andeuten, Israel klar machen, jetzt kommt die Zeit der Weltmission. Jetzt kommt eine grundsätzliche Wende. Aber in 1. Korinther 14 wird klar gemacht, obwohl Sprachenreden bestimmt ist speziell für Israel und speziell für Ungläubige, darf man das auch in der Gemeinde verwenden. Aber nur, wenn ein Ausleger da war, ein Übersetzer. Wieso braucht es einen Übersetzer? Man sieht ja, jeder, der Sprachen geredet hat, der wusste genau, was er sagte. denn er erbaute sich selbst. 14, Vers 4. Aber in den weiteren Versen wird erklärt, wenn die Gemeinde das Sprachenreden nicht verstand, lese ich vor, in Korinth spricht einer Arabisch, da wurde die Gemeinde nicht erbaut, nur der Inhalt erbaut. Erst wenn die Übersetzung da ist, wird erbaut. Aber von dem Sprachenredner heißt es grundsätzlich, 14 Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Versammlung, weil sie das versteht. Ja, und dann in den weiteren Versen wird gesagt, es kann sein, du betest in einer Sprache, sehr schön, aber der, der zuhört, der ist wie ein Barbar für dich. Und du bist ein Barbar für ihn. Er versteht nichts, es ist nur Barbar. Es war eine richtige Sprache, nicht ein Lallen. Eine richtige Sprache, aber für ihn ist es wie ein unverständliches Lallen. Und dann wird gesagt, er kann nicht einmal Amen sagen zu deiner Danksagung. Es wird nicht gesagt, du kannst nicht Amen sagen zu deinem Gebet. Er wusste immer, was er sagt. Aber der andere wird nicht erbaut, der andere kann nicht verstehen. Und so sagt Paulus, aber man darf das brauchen in der Gemeinde höchstens 3. Nach oben wird ganz klar beschränkt. Höchstens 3 und eben mit Auslegung. Warum ein Ausleger? Der kann doch das selber sagen, was es bedeutet. Ja, aber dann hat man nicht die Sicherheit, dass er nicht betrügt. Es braucht das Zeugnis von mindestens 2, um glaubwürdig zu sein. Ein Grundsatz im Alten und im Neuen Testament. 2 oder 3 Zeugen. Also der, der spricht, und der andere, der die Gabe hat, der das zu übersetzen. Und wenn der einer spricht und dann erzählt er irgendetwas, dann kann der andere sagen, das hat überhaupt nicht das bedeutet. Das war die Kontrolle. Und wenn kein Ausleger da war, musste man schweigen. Und warum höchstens 3? Weil das alles tote Zeit ist, wenn die meisten nichts verstehen. Das ist auch das Problem, wenn ein Missionar kommt, der kann nicht Deutsch, dann spricht er Englisch. Ja gut, das verstehen bei uns schon die meisten. Aber ich muss etwas Besseres wählen. Der spricht, sagen wir, eine indische Sprache. Ja, und dann übersetzt einer, aber die Zeit, in der diese indische Sprache, sagen wir Hindi, spricht, das ist tote Zeit. Und das soll darum beschränkt werden, höchstens 3. Also die Sprachenrede durfte benutzt werden, dass es den Gläubigen auch was bringt. Aber die göttliche Zielsetzung war klar, für Israel, und zwar für Ungläubige. Und interessant ist heute, Leute, die sagen, ich kann Sprachen reden, denen muss man sagen, so, und jetzt missionier die Albaner in ihrer Sprache. Das können sie nicht. Aber das wär ja erst die Aufgabe für Ungläubige. Wo sind die Scharen, die den Ungläubigen in ihrer Sprache predigen können? Ich war mal in Moskau am Flughafen und dann kam ich in Kontakt mit einem Koreaner, der wollte auch nach Tadschikistan fliegen, wie ich. Und dann habe ich erfahren, er ist aus einer stark charismatischen Gemeinde in Dushanbe und die erleben Zeichen und Wunder und so. Und dann habe ich auch über Zungenreden mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ob er Tadschikisch kann. Er kann kein Tadschikisch. Aber kann Zungen reden. Aber das wär doch eigentlich das Mindeste, wenn man ein Koreaner ist in Tadschikistan, dann kann man und kann Sprachen reden, dann kann man Tadschikisch. Dann kann er nicht. Und da gehen große Charismatiker nach Brasilien und Englisch und Sprachen reden, Zungen reden können sie, aber sie können kein Portugiesisch. Also irgendetwas ist da faul, oder? Ja. Jetzt sagt also Paulus ganz klar, die Zielsetzung ist für Israel. Und in der Zwischenzeit wissen die Israelis alle, dass in 2000 Jahren die frohe Botschaft zu allen möglichen Völkern gekommen ist. Denn heute sind alle Nationen, nicht alle Völker, aber alle Nationen bereits erreicht. Aber jetzt kommt da ein Gegensatz. 1. Korinther 14, 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Ja, aber jetzt hat doch Paulus gerade erklärt, das ist doch eben für Ungläubige. Und jetzt wird hier gesagt, das bringt ja gerade nichts, wenn Ungläubige da hereinkommen in Korinth. Kunststück. Wenn da Korinther reinkommen, die können nur Griechisch. Und da spricht einer Arabisch. Das ist schon ein bisschen komisch. Wieso sprechen die nicht Griechisch? Können die kein Griechisch? Da verliert es eben die Bedeutung. Aber damals in Jerusalem, als Juden aus Mesopotamien kamen, aus Nordafrika, aus Rom, und die hörten perfekt diese ungebildeten Galiläer, sogar mit einem richtigen Akzent ihre Sprachen reden, die waren überwältigt. Das ist Gott, der zu uns spricht. So war das ein gewaltiges Zeugnis, angekündigt von Jesaja. Und wie gesagt, aber sie wollen nicht hören. Und dann haben wir gelesen, Jesaja 28, 13. Und so wird ihnen das Wort des Herrn sein, Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift. Es geht weiter im Judentum mit äußerer Religion. Einfach Gebote, 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 Gebote. Und dann werden sie fallen, zerschmettert werden, verstrickt und gefangen werden. Im Jahr 70 kam die römische Legion, hatte bereits einen Drittel der ganzen Heere aus dem Römischen Reich bis nach Britannien zusammengezogen. Und in 140 Tagen war Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 1 Million kam ums Leben. Und unzählige wurden rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Und gegen 100.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abtransportiert. Es ist genau so gekommen, wie es hier steht. Und da begann diese lange Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Aber jetzt kommt Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Oh, jetzt sind sie wieder zurück. Das jüdische Volk musste nach langer Zeit wieder heimkehren ins Land der Väter. So wie das Hosea 3, Vers 4 sagt. Nach vielen Tagen werden sie zurückkehren. Nach vielen Tagen ohne König und ohne Fürst. Und so musste wieder ein Staat Israel erstehen. Aber jetzt wird hier gesagt, darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Also, da haben wir Jerusalem wieder in der Hand der Juden. Und die Herrscher sagen da, es gibt ein Problem. Das ist die überflutende Geißel. Wer ist das? Das wissen wir, das ist Assyrien. Schon in Vers 2 vom gleichen Kapitel hatten wir Assyrien beschrieben wie ein Wetter gewaltiger, überflutender Wasser. Reißt er zu Boden mit Macht. Ich habe noch mehr Stellen da aufgeführt über Assyrien, das immer wieder beschrieben wird als überflutendes Wasser. Ich habe verwiesen auf Daniel 11, Vers 40, Jesaja 8, 7 bis 8. Immer wieder die gleiche Ausdrucksweise. Nun, wer ist Assyrien heute? Es ist so, diese gleiche Macht in der Endzeit, die für Israel eine Todesgefahr sein wird und schließlich Israel überrennen wird, die wird im Buch Daniel genannt, der König des Nordens. Also die gleiche Beschreibung, die wir in Jesaja haben über den Assyrer in der Endzeit, der Israel überrennen wird, passt genau mit der Beschreibung in Daniel für den König des Nordens überein. Schlagen wir auf Daniel 11, Vers 40. In den Versen 36 bis 39 wird der Antichrist, der kommende falsche Messias, in Israel beschrieben. Und dann steht in Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde und viele Länder werden zu Fall kommen. Es ist so, die Prophetie in Daniel 11, 1 bis 35 ist in der Vergangenheit erfüllt worden. Der König des Nordens kommt dort ständig vor und das war immer Syrien. Und zwar Großsyrien von heute Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Das war das Syrien, das genannt wird, der König des Nordens. Und der König des Südens wird auch immer wieder erwähnt und das war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten. Also jetzt können wir das übertragen auf Vers 40. Und zur Zeit des Endes, in der Endzeit, wird Ägypten, der König des Südens, mit dem Antichristen, also mit Israel, zusammenstoßen. Dadurch wird die israelische Armee abgelenkt. Und dann kommt der Angriff von Norden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Das ist also Syrien, und zwar Großsyrien. Das umfasst typischerweise das Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Und das Eigentümliche ist, diese ganze Region ist heute islamisch. Oder praktisch die ganze Region. Ich habe das da auf dem Blatt zusammengestellt. Und zwar, ich habe da bei Punkt 2, auf der Seite 3, habe ich erklärt, der König des Nordens, dieses Gebiet in der erfüllten Prophetie, war Großsyrien und umfasste Gebiete, teilweise oder ganz, von heute Türkei, Libanon, Syrien, Armenien, das ist christlich, Aserbaidschan, Irak, Kuwait, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan. Und ich habe noch etwas ganz Wichtiges leider vergessen. Iran. Iran auch, nicht nur Pakistan. Iran. Assyrien in der größten Ausdehnung umfasste Türkei, Libanon, Syrien, haben sie Israel erobert, Jordanien, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Saudi-Arabien. In Joel 2 wird von dieser Armee aus dem Norden, die Israel überrennen wird, gesagt, es wird eine so große Armee sein, wie nie zuvor gegen Israel gekommen sein wird und wie nie mehr eine Armee kommen wird. Und sehen wir, in Daniel 11, Vers 40 wird der König des Nordens auch beschrieben wie Wasser und wird sie überschwemmen und überfluten. Das sind die typischen Ausdrücke aus Jesaja 28. Jetzt gehen wir zu Jesaja 28 zurück. Und sehen, in Jerusalem will die Regierung zur Sicherheit gegen die Gefahr von Assyrien, dem König des Nordens, man kann also sagen, gegen die Gefahr der islamischen Welt, die Israel ausrotten will, da werden sie einen Bund schließen. Sie suchen Zuflucht bei jemand anderem, aber leider nicht bei Gott. Sondern sie sagen, wir machen einen Bund mit dem Tod. Wir haben einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Einen Bund, um Sicherheit zu haben gegen die islamische Welt. Nun, in Daniel 9, Vers 27 wird gesagt, dass der kommende Fürst aus dem Römischen Reich, der wird mit Israel einen Bund schließen für eine Jahrwoche, für 7 Jahre. Dieser kommende Fürst aus dem Römischen Reich, das wird der kommende Diktator sein des wiedererstandenen Römischen Reiches, sprich Europa. Das Römische Reich wird einen Bund schließen mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes. Und hier wird dieser kommende Diktator beschrieben als der Tod und sein Reich. Das Totenreich. Ist ja interessant, in Offenbarung 17, Vers 6, wird das kommende Römische Reich so beschrieben als ein Tier mit 10 Hörnern, das aus dem Abgrund heraufsteigt und dann ins Verderben geht. Und das ist eine sehr interessante Beschreibung, weil das neue Europa ist ja neu entstanden, und zwar als Idee, das Römische Reich wiederherzustellen. Schon der Europa-Visionär Emil Luss hat in den 1950er Jahren gesagt, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern wir müssen sie lediglich wiederherstellen. Also, das alte Römische Reich soll wiederhergestellt werden. Das ist die Idee vom neuen Europa. Und auch einer unserer ehemaligen Staatssekretäre, Franz Blankart, hat gesagt, im Blick auf das neue Europa, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Aber wann begann dieses Zusammenfügen? Ja, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da begann man die römischen Verträge, und dann wurde die EGKS gegründet, dann die EWG, EG, EU. So war die Entwicklung. Und das Eigentümliche ist, diese ganze Vereinigung kam aus der Asche des Zweiten Weltkrieges heraus. Die Offenbarung 17,6 sagt, das Tier wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Griechisch Abyssos ist ein Ausdruck für das Totenreich. Und tatsächlich, das neue Europa stieg herauf aus dem schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Zweiter Weltkrieg mit etwa 55 Millionen Toten. Und hier wird dieses Reich beschrieben als der Scheol, das Totenreich, und der Herrscher als der Tod. Die Juden unter der Herrschaft des Antichristen werden diesen Bund schließen mit Europa. Aber hier sagen sie, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Und jetzt Vers 16. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. In 1. Petrus 2, Vers 6 wird dieser Vers auf den Herrn Jesus bezogen. Er ist der Eckstein und das Fundament der Gemeinde. Und hier wird erklärt, auf ihn muss man vertrauen. Wer die Hilfe bei jemand anderem sucht, der ist an der falschen Adresse. Und das Schreckliche ist, diese Führer in Jerusalem, die werden ihre Zuflucht nicht in dem wahren Messias suchen, sondern sie werden auf Europa vertrauen, anstatt auf den Herrn. Und die Rechnung wird nicht aufgehen. Denn, Vers 17, und ich werde das Recht zur Rechtsschnur machen, sagt Gott, und die Gerechtigkeit zum Senkblei, und der Hagel wird hinwegraffen die Zuflucht der Lüge, und die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden, und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Denn jeden Morgen wird sie hinraffen, wird sie hindurchfahren bei Tag und bei Nacht. Und es wird eitel Schrecken sein, die Botschaft zu vernehmen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Also es ist wie eine Bettdecke, die zu kurz ist, wo man sich nicht darunter schützen kann. So wird dieser falsche Schutz niemandem helfen können. Also diese überflutende Geißel wird Israel vollständig überrennen, wie das Jesaja Joel 1 und 2 beschreibt, wie es Sacharja 12 bis 14 beschreibt und Micha 4 und 5 und viele andere Stellen. Schrecklich. Es wird nichts bringen. Aber dann lesen wir Vers 21, denn der Herr wird sich aufmachen wie beim Berge Perazim. Wie im Tal zu Gibeon wird er zürnen, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Und nun treibt nicht Spott, damit eure Bande nicht fester gemacht werden. denn ich habe Vernichtung vernommen und fest beschlossenes von Seiten des Herrn, des Ewigen. Ja, da sieht man, man kann die Bibel nur verstehen, wenn man die internen Bezüge ständig wahrnimmt. Was ist das? Wie bei dem Berge Perazim. Nun, ich habe das auf dem Blatt hier angegeben. Das ist eine Anspielung auf 1. Chroniker 14. Als David zweimal in Not war vor seinen Feinden, hat Gott direkt eingegriffen und Israel befreit. Beim Berg Perazim und im Zusammenhang mit Gibeon. Beides 1. Chroniker 14. Und das bedeutet also, Gott wird diese Katastrophe zulassen, aber schließlich wird er selber intervenieren und Israel den Überrest aus aller Not befreien. So wie damals bei David Gott direkt in die Geschichte eingegriffen hat. Es wird zwar diese Vernichtung kommen, sie ist fest beschlossen. Das heißt also, es ist nicht wie bei Jona. Er sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber die wurde ja nicht zerstört. Die Botschaft war an eine Bedingung geknüpft. Sinngemäß, in 40 Tagen, wenn Ninive nicht Buße tut, wird die Stadt zerstört. Aber Ninive hat Buße getan. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht ist das mit der ganzen Prophetie so. Gott sagt diese Dinge voraus, aber wenn die Menschen Buße tun, dann wird das gar nie kommen. Und in Verbindung mit der Endzeitprophetie finden wir das hier, auch in Daniel 9, dass ausdrücklich gesagt wird, und auch anderswo, gesagt wird, fest beschlossenes von Seiten des Herrn, des Herrn des Ewigen, der Heerscharen, über die ganze Erde. Das heißt, diese Prophetie ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Die wird wirklich so in Erfüllung gehen. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Aber wir haben noch einen ganz kleinen Abschnitt und der ist so schön. Und der gehört dazu. Jetzt wird hier erklärt, wie Gott dem Menschen, schon Adam gegenüber, der ja eingesetzt wurde als Bauer, hat Gott Unterweisung gegeben, wie man sät, mit verschiedenen Arten von Sämaterial, Samen, und wie man eckt und pflügt und auch wie man genau drischt, angemessen für jede Kornart, dass sie nicht kaputt geht dabei. Und es wird gesagt, auch das kommt eben von dem Herrn. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Warum wird das plötzlich hier gesagt? Nun, hier wird erklärt, dass das Pflügen, das Umpflügen des Bodens, das ist ja gewissermaßen wie ein gewaltsamer Eingriff. Und das ist ein Bild für die Zucht Gottes in einem Leben. Wenn unsere Herzen so sind wie eben die Ackererde, die wirklich zu ist, da kann man nicht rein sehen, entsteht nichts Vernünftiges. Man muss zuerst aufwühlen. Und so muss Gott manchmal durch Zucht in unserem Leben die Schollen öffnen. Und dann kann man den Samen, der nach Lukas 8 ein Bild ist von Gottes Wort, hineinsehen. Aber dann, wenn die Frucht kommt, dann muss man sie ernten und muss sie dann eben auch dreschen. Und auch das ist wieder ein Bild des Gerichtes und der Zucht Gottes. Aber das Endziel ist der Same. Die Frucht der Samen, die dann Brot geben wird. Und so wird hier erklärt, Gott hat einen guten Plan. Selbst in den Leiden drin, das Endziel ist, er möchte, dass wirklich Frucht zu seiner Ehre entsteht. Aber das geht durch Not hindurch. Und so muss Gott eben auch mit Israel sprechen. Musste Gott mit Israel handeln, er musste durch Nöte hindurchführen, aber am Schluss wird er diesen gläubigen Überrest herausgewinnen zu seiner Ehre. So möchte ich das noch lesen. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme, merkt auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Furcht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat? So streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Spelt an seinen Rand. Also es wird nicht ständig gepflügt, sondern nur so viel wie nötig. Gott züchtigt uns nicht einfach aus Freude, sondern so viel wie nötig. Weiter. So unterwies ihn, den Menschen, sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stabe ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt er es. Und wenn er das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Also der richtige Umgang mit jeder Kornart ist nicht immer gleich. Kann man nicht so alles gleich dreschen. Gewisses muss man nur mit dem Stock. Und so hat Gott eben auch das richtige Maß für jeden. Manche können sagen, warum habe ich in meinem Leben das und das erleben müssen? Und andere, denen ist es so anders gegangen. Ich möchte auch so ein Leben haben wie meine Geschwister dort und dort. Aber wir dürfen wissen, Gott in seiner Weisheit weiß genau, wie er mit jedem Samenkorn umgehen muss, um schließlich die Frucht zu seiner Ehre zu gewinnen. Und so dürfen wir wissen, es ist seine Weisheit, sein Umgang. Er kennt das richtige Maß in unserem Leben. Und dahinter stehen immer seine guten Gedanken zu unserem Frieden und nicht zum Unglück.